Jörg Riestelmann, Direktor des Stasi-Museums in Berlin, hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Er hat sowohl das DDR-Schulsystem erlebt, als auch das westdeutsche Schulsystem. Und er kennt Methoden des Machterhalts aus der DDR. Und wir vergleichen diese Methoden mit den Zuständen, die wir jetzt in Deutschland haben. Und die Frage ist, ob sich da nicht besorgniserregende Parallelen ergeben.
Im Gespräch.
Jetzt bei Upload im Gespräch Jörg Riestelmann. Herzlich willkommen.
Hallochen, Herr Fiedler.
Ja, man merkt es ein bisschen schon an der Sprache, an der leichten Sprachfärbung. Das ist jemand, der aus den neuen Bundesländern kommt. Und dem grauen Bart nach zu urteilen, muss es auch jemand sein, der die Zeit in der DDR miterlebt hat.
Ich widerspreche natürlich den neuen Bundesländern. Ich bin in Erfurt geboren worden und man kann in Erfurt keinen Schritt tun, ohne über Geschichte zu stolpern. Mein Kumpel hat eine Kneipe genau da, wo Martin Luther sein Erweckungserlebnis hatte. Vor 500 Jahren. Reden wir nicht darüber, ob Thüringen ein neues Bundesland ist, sondern er kommt aus dem Osten. Was politisch gemeint ist, denn geografisch liegt der Mittelpunkt Deutschlands in Thüringen. Und ja, die Haarfarbe, so wie sie ist, in Berlin nennt man sowas Friedhofsblond. Die Haarfarbe legt es nahe. Der ist schon einige Jahre älter. Und sagen wir mal so, er war schon erwachsen, als am 3. Oktober 1990 die DDR dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten ist.
Fangen wir mal an. Also, Sie sind Direktor des Stasi-Museums in Berlin außer Dienst, also gewesen.
Gewesen.
Genau, und das hat ja eine lange Geschichte vorweggenommen. Das heißt, Sie waren in der DDR im Clinch mit der Staatsführung, könnte man das so sagen?
Ja, wenn man das so, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich würde es so nicht sagen. Ich bin 1955 geboren worden. Ich bin das jüngste von vier Kindern gewesen und wir waren eine stinknormale Familie in Erfurt, jedenfalls statistisch. Das Einzige, was da so ein bisschen rausfällt, ist, ich hatte einen vergleichsweise alten Vater. Das heißt, mein Vater war schon berentet, als ich geboren wurde. Aber das ist mir nicht zum Nachteil gereicht. Im Gegenteil, das war schön, wenn ein Elternteil zu Hause war, wenn man aus der Schule oder vorher aus dem Kindergarten nach Hause kam. Ich weiß nicht, ich habe mir das nicht ausgesucht. So, das ist vielleicht eine ganz gute Feststellung. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich kann sehr, sehr gut damit leben, dass ich die Dinge anders sehe als meine Umgebung. Ich bin gewöhnt, selbst nachzudenken. Ich bin gewöhnt, mir eigene Urteile zu bilden. Und als Voraussetzung dazu bestehe ich darauf, mir meine Informationsquellen selbst zu suchen. Ob ich das immer glücklich tue, aber ich versuche es wirklich, ich sag mal, vielstimmig, multiperspektivisch zu gestalten. Wenn man von Kindheit an damit geschlagen ist, die Dinge auf eigene Weise zu sehen und eben nicht einzustimmen in das Chorheulen, führt das zwangsläufig in den Konflikt mit denen, die behaupten, letzte Wahrheiten zu verwalten. Das ist nicht DDR-typisch, aber die Wahrscheinlichkeit, in einen solchen Konflikt zu geraten, war in der DDR einfach größer als an anderen Stellen oder zu anderen Zeiten.
Sie waren tatsächlich in der DDR vor Gericht, also Sie sind verurteilt worden für etwas. Was war denn das?
Das ist total lustig.
Wahrscheinlich nicht für Sie damals, ne?
Ja, nein, das ist lustig heißt ja nicht, dass es denjenigen, die denen Lustiges widerfährt, das selbst lustig finden müssen, sondern es ist für den Betrachter von außen manchmal so absurd, dass einem kaum etwas anderes übrig bleibt, als zu lachen. Ich bin 18-jährig vom Ministerium für Staatssicherheit tatsächlich verhaftet worden, am 13. August 1974. Das ist aus gutem Grunde ein geschichtsträchtiges Datum, nicht weil ich an dem Tag verhaftet worden bin, sondern weil 13 Jahre vorher, im Jahre 1961, der Sperrring um den Westteil Berlins geschlossen worden ist und quasi das letzte Schlupfloch für DDR-Einwohner verstopft wurde, in den Westen zu kommen. Und seitdem zierte die Berliner Mauer das Stadtbild dieser Stadt, mit der Nebenwirkung, dass diejenigen, die versuchten, dieses Bauwerk zu überqueren, weil sie darauf beharrten, sich den Ort ihres Lebensmittelpunktes bitteschön selbst wählen zu dürfen, diese Versuche wurden häufig genug durch Schusswaffen beendet, was dazu führte, da sind Leute gestorben, weil sie, weiß ich, von Pankow oder Prenzlauer Berg umziehen wollten nach Charlottenburg, Tempelhof oder was weiß ich, Spandau. Und ich war damals an diesem 13. August 1974 in hohem Maße sensibilisiert für Todesfälle dieser Art oder für Todesfälle überhaupt, denn 14 Tage vorher war mein Vater gestorben und das ist in einer Familie mit 4 Kindern und Enkeln und allem Möglichen, das ist nicht nur ein Blitz, der da einschlägt, sondern das sind 2 oder 3, die in unsere Familie eingeschlagen haben. Plötzlich war der Vater weg, wir haben unseren Vater geliebt und wir sind eine gute Familie gewesen. Wir haben einen Haufen Kram zusammen gemacht, wir haben Dinge unternommen, wir haben kleine Reisen unternommen an den Wochenenden. Unser Vater war ein sehr weiser, gebildeter, beschlagener, hemdsärmeliger Typ. Wenn der plötzlich weg ist, und der war wirklich plötzlich weg, der war nicht vorher jahrelang krank, dann ist das ein tiefes Gefühl des Verlustes und der Trauer. Und unser familiäres Gefühl des Verlustes und der Trauer habe ich schlicht in meinem Kopf und auch in meinem Herzen multipliziert mit der Zahl derer, die in der Berliner Mauer erschossen worden waren. Auch da waren es Väter oder Brüder oder Ehemänner oder was auch immer, jedenfalls Frauen natürlich auch, aber statistisch, die da umgebracht worden sind. Das heißt, wir haben eine entsprechende Anzahl von Familien, wo die Blitze genauso wie bei uns eingeschlagen haben. Bloß, das war kein Gesprächsgegenstand unter uns, die wir in dieser DDR lebten. Das war ein Thema, das man mied. Tote an der innerdeutschen Grenze, Tote an der Berliner Mauer, darüber redete man nicht, denn das wurde nicht gern gesehen. So ist die. Und da habe ich an diesem Tag gesagt, jetzt will ich darüber reden. Und ich habe ein kleines Plakat gemalt, habe die Zahlen drauf geschrieben. Seit dem 13. August 1961 wurden so und so viele Menschen an der Berliner Mauer getötet, wurden verletzt, wurden verhaftet. Und das mit schwarzer Farbe auf weißem Grund. DIN A3 ist es groß gewesen, nichts Besonderes. Ich habe es zusammengerollt, in meine Tasche gesteckt am Morgen des 13. August. Ich arbeitete damals in einem volkseigenen Betrieb im Norden von Erfurt. Dort haben wir elektrische Großmaschinen repariert und ich hatte diese Rolle mitgenommen, um mit meinen Arbeitskollegen darüber zu reden. Aber ich bin noch nicht richtig am Arbeitsplatz gewesen. Ich hatte meine Sachen abgelegt, war irgendwie kurzzeitig weg auf Toilette oder irgendwas und kam wieder und die Rolle fehlte. Und der Kollege vom Nachbararbeitsplatz sagt, ich weiß nicht mehr den Namen, der war da, der war an deinen Sachen und hat eine Rolle mitgenommen. Und an dem Punkt war mir klar, was mit dieser Rolle passieren würde und welche Folgen
das haben würde. Wer hat die Rolle mitgenommen?
Ein Arbeitskollege, der bekannt war dafür, dass er spitzelte. Also er war, nein, er war im Verdacht. Bekannt konnte es nicht sein, sondern wir hatten ihn begründet im Verdacht, ein Spitzel zu sein. Für wen auch immer, vielleicht für die Betriebsleitung, vielleicht aber auch für die Polizei oder das Ministerium für Staatssicherheit. Er war, wie man auf gut Deutsch sagen würde, ein Anscheißer.
Okay, wie geht's jetzt weiter?
Tja, ich erspare die Geschichte. Wie, es hat noch einige Stunden gedauert, die ich dazu genutzt habe, in die Kantine zu gehen. Denn ist klar, das Plakat ist weg. Ich werde verhaftet werden. Ich tue jetzt Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie nach der Verhaftung nicht mehr tun würde. Das heißt, ich bin in die Kantine gegangen und habe selbstgemachten Schokokuchen gegessen, Milch getrunken ohne Ende und gutes thüringisches Essen genossen. So, und dann stand die Mittagspause kurz bevor und ich dachte, musste ich noch mal sehen lassen am Arbeitsplatz. Ich bin ja nicht so bescheuert und leiste meinen Beitrag zum Aufbau des Sozialismus, wenn ich andererseits das Erscheinen der sozialistischen Schutz- und Sicherheitsorgane erwarte. Also so plemplem bin nicht mal ich. Also ich habe gesagt, ich mache eine ausgedehnte Frühstückspause und dann gucke ich mal kurz vor der Mittagspause, was los ist am Arbeitsplatz. Und da herrschte helle Aufregung in meiner Abteilung, denn offensichtlich hatte man nach mir gesucht und auf den Gedanken, mich in der Kantine zu suchen, war niemand gekommen. Und ja, du musst sofort zum Abteilungsleiter. Und da bin ich zu dem hingegangen und der verwickelte mich in ein völlig blödsinniges Gespräch, ob es mir denn gefalle in der Abteilung, ob ich mit den Kollegen gut zurechtkäme und ähnliches. Also es war so ein, weiß ich nicht, ein Mitarbeitergespräch, aber auf eine ganz distanzierte Weise. Das hat, er musste das aber nicht lange ertragen, man merkte das. Er saß unruhig auf seinem Stuhl. Es klopfte nämlich an der Tür seines Büros und er rief herein und es erschienen zwei Herren in Zivil, die in meiner Erinnerung Klappausweise vorzeigten und mein Erteilungsleiter atmete hörbar aus und sagt, oh, da sind ja die Genossen. Ja, die Genossen waren da. Es waren zwei Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, die mich aufforderten, ihnen zu ihrer Dienststelle zu folgen. Und dann haben die mich durch den ganzen Betrieb begleitet, denn unsere Umkleideräume waren an einer deutlich anderen Stelle. Und weil unser Betrieb nicht so groß war und man ja auch gut zusammenhielt, haben viele gesagt, Mensch, was machst denn du? Wo gehst denn du hin? Was wollen die denn von dir? Und ich habe ihnen nur die Handschellengeste gemacht und was? Die wollen dich verhaften, die sind ja blöde und so. Also die Arbeiterklasse hat auch da schon mal ein offenes Wort gewagt. Und dann hat man mich verladen in einen PKW-Trabant, ein Trabant-Kombi, was ich dem Ministerium für Staatssicherheit bis heute übel nehme, denn standesgemäß für die Verhaftung wäre ein Lada gewesen, eine Lada-Limousine. das heißt ein Trabi-Kombi mit dem Trabi-Kombi. Kein Mensch bei der Stasi fuhr ein Trabi-Kombi. Und da laden die mich ein und es sollte sich im darauffolgenden Jahr der Untersuchungshaft herausstellen, dass wir, meine Freunde und ich, quasi eine thüringische Rote Armee-Fraktion gegründet hatten. Also jedenfalls in den Vorstellungen des Ministeriums für Staatssicherheit. Also, als Rädelsführer einer terroristischen Vereinigung mit einem Trabi-Kombi ins Gefängnis gefahren zu werden, ist eine bodenlose Frechheit und diplomatisches Ungeschick, was an Frechheit grenzt. Aber wie auch immer. Ich bin jedenfalls in die Erstvernehmung gebracht worden. Dort hat man mich dazu befragt. Ich hatte keinen Grund, irgendetwas zu leugnen. Gesagt, natürlich, dieses Plakat habe ich gefertigt. Ich hatte es dort stehen und ich wollte mit meinen Arbeitskollegen darüber diskutieren. Das Plakat erfüllte den Straftatbestand staatsfeindliche Hetze, Paragraph 106. Und so kriege ich ein Päckchen bestehend aus zwei Wolldecken, Bettwäsche, zwei Waschlappen, zwei Handtücher, eine Zahnbürste und ein Plastikmesser. Ach, und natürlich eine Plastiktrinktasse. Und damit komme ich in meine erste Zelle in der Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit in Erfurt am Domplatz. Ist heute eine Gedenkstätte, kann man besichtigen.
Bitte? Ein kleines Stück zurück. Ja. Ich hänge mich jetzt an einem Stichwort staatsfeindliche Hetze auf. Ja. Also die Daten auf dem Plakat, da gehe ich mal schwer von aus, die waren ja korrekt. Das heißt also die Anzahl der Toten, die Anzahl der Verletzten, Das heißt, wie können denn korrekte Daten eine Hetze darstellen?
Mein Vernehmungsoffizier, ich weiß, dass er Günther Sieder heißt. Und Menschen, die Ruhm verdient haben, sollen ihn auch verdient genießen. Also Günther Sieder aus Erfurt war mein Vernehmungsoffizier.
Der war jünger oder älter als Sie?
Der war, Entschuldigung, ich war 18. Er musste älter sein. Der war irgendwie Anfang 30. Ich habe teilweise.
Aber der wird jetzt auch noch leben. Das war das Ziel meiner Frage auf jeden Fall.
Das ist möglich. Ich würde es nicht ausschließen. Ich habe das Geburtsdatum nicht parat von ihm. Ich habe Auszüge aus seiner Personalakte. Kann man ja heute einsehen. Und wenn es nicht um seine Privatangelegenheiten geht, kann ich das sehen. Und ich habe auch einige Kopien gefertigt. Wenn er langlebig ist, kann er noch leben. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wann er geboren ist, aber das kann gut sein. Der war damals kein alter Mann in dem Sinne. Ich meine, für mich als Teenager schon, aber in der Rückschau war der das nicht. Der fragte mich auch, sagen Sie mal, die Zahlen, die Sie da aufgeschrieben haben auf das Plakat, wo hatten Sie die überhaupt her? Ich sage, aus den Abendnachrichten des zweiten deutschen Fernsehens. Am Vorabend nämlich, am 12. August, hatte ich Nachrichten geguckt und damals war das noch so üblich, dass man am Vorabend des 13. August darüber informierte, morgen jährt sich zum nächsten Mal und so weiter und seitdem wurden so und so viele Menschen getötet und so weiter. Hatten Sie nicht Zweifel daran, dass das Westfernsehen hier auch lügt? Ich sage, nein, ich hatte keinen Zweifel an den Zahlen. Ich habe sie für wahr gehalten. Ich halte sie für wahr. Und mein Vernehmungsoffizier sagt, das tut auch nichts zur Sache, denn auch die Wahrheit kann Hetze sein. und er hat natürlich juristisch recht. Wenn man das weiterdenkt, es ist nach § 106 vollkommen egal, was man tut. Wenn man etwas äußert oder zeigt oder präsentiert, in der Absicht, die sozialistische Gesellschaftsordnung in der DDR und ihre Repräsentanten zu diskriminieren, was in der DDR übersetzt wurde, herabzuwürdigen. Mhm. Wenn man das also in dieser Absicht tat, dann war das staatsfeindliche Hetze. Seitdem vertrete ich jedenfalls unwidersprochen, auch von Juristen unwidersprochen, die Überzeugung, dass wenn ich mit einer Honecker-Fahne zur selben Zeit auf dem Erfurter Anger erschienen wäre, das ist der Hauptplatz in der Mitte der Stadt, und ich hätte Honecker gezeigt und ich wäre verhaftet worden und es wäre dem Staatssicherheitsdienst gelungen, mir zu unterstellen, ich hätte dies in herabwürdigender Absicht getan, dann wäre ich dafür verurteilt worden. Das ist gar keine Frage.
Also
Wahrheit kann Hetze sein.
Also es geht gar nicht darum, was sie tun, sondern es geht darum, was die Stasi meint oder was die staatlichen Organe meinen, was sie damit vorhatten. Ja? Und das ist ausschlaggebend und gar nicht das, was sie eigentlich getan haben.
Völlig richtig. Natürlich führt das zu einer unangenehmen Situation. Wissen Sie, ich gucke manchmal gerne Krimis. Und da kennt man das. So, wir nehmen Sie jetzt mit und ich belehre Sie darüber. Selbstverständlich dürfen Sie schweigen, aber alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden und so weiter. Also die Belehrung über die Rechte. Mhm. Und, das ist vollkommen klar, unter rechtsstaatlichen Verhältnissen inhaftiert zu sein, bedeutet, der Angeklagte muss genau gar nichts sagen. Genau gar nichts. Das war in diesem Falle, es gibt ähnliche Paragraphen im Strafgesetzbuch noch. Hier baut der Straftatbestand auf die Einlassungen des Beschuldigten. Die haben natürlich das Ziel, mich dazu zu veranlassen, zu sagen, was ich damit überhaupt wollte. Warum wollen sie dieses Plakat? Und dann kritisieren, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Wieso wollen Sie die DDR kritisieren? Ja, weil das ist diktatorische Verhältnis. Ah, und dann sind wir schon an der Stelle, wo es darum geht, zu diskriminieren, in diesem Sinne gebraucht. Also es setzt voraus, dass man ein Geständnis oder jedenfalls etwas Geständnisähnliches abliefert, was dazu führt, dass der Staatssicherheitsdienst natürlich alle Register zieht, die Beschuldigten auch zu Geständnissen zu veranlassen, entsprechend unter Druck zu setzen und so weiter, alles was dazu. Mhm.
Okay, jetzt ist ja die DDR schon seit, das muss ich ganz kurz nachrechnen, oh Gott, das ist seit etwa 25 Jahren Geschichte.
Ja, fast.
Ach Quatsch. 35 Jahren Geschichte. 35.
Ja,
genau. Jetzt, also diese Gesetze gibt es ja nicht mehr. Paragraph 106 DDR-Strafgesetzbuch ist passé.
Ja.
Jetzt müssen Sie sich doch total wohl in der Bundesrepublik fühlen, weil solche Gesetze gibt es doch gar nicht mehr.
Ich habe mich wohl gefühlt in der Bundesrepublik Deutschland.
Wie lange denn?
Denn ich bin 1976 im September auf dem Wege des Häftlingsfreikaufs in die Bundesrepublik Deutschland gekommen.
Ja. Aber Moment, bevor wir dazu kommen. Wir fangen mal jetzt an. Fühlen Sie sich jetzt noch wohl in der Bundesrepublik?
Bundesrepublik ist eine politische Bezeichnung. Nein, ich fühle mich nicht wohl.
Warum denn?
Das Recht jedes Einzelnen, sich zu äußern, und zwar weitestgehend ohne Beschränkungen, ist inzwischen so weit eingeengt, dass, und das wiederum ist eine triviale Feststellung auch unter uns, sich eine Mehrheit der Befragten in dieser Bundesrepublik Deutschland nicht mehr traut, die Meinung offen zu sagen. Es gibt ja unterschiedliche Sanktionsmöglichkeiten unterhalb dessen, was strafrechtlich ist. Das ist total verrückt. Wenn man entsprechend benannt wird von Flaggern oder von Meldestellen oder wer auch immer, dann, das ist ja inzwischen normal, dass der Arbeitgeber darüber informiert wird, wenn jemand sich auf eine Weise äußert, wie es andere irgendwie nicht lustig finden. Die bemängeln das. Und das halte ich für sehr gefährlich, ein spezielles Maß von Kontrolle und eben auch Sanktionen unterhalb strafrechtlicher Relevanz und was vielleicht noch wichtiger ist, außerhalb des juristischen Rahmens.
Da
kann man ja kein Rechtsmittel einlegen, verstehe
ich. Da fällt mir doch was Interessantes ein dazu.
Ja.
Also es geht ja jetzt heute auch um Hass und Hetze. Ja. Ja? Und Sie sprachen ja, dass Sie verurteilt wurden wegen staatsfeindlicher Hetze. Wenn ich mich jetzt so frage, wer kümmert sich denn heutzutage um das Flaggen von Hass und Hetze, also um das Auffinden dieses Hasses und dieser Hetze im Internet.
Ja.
Das ist zum Beispiel die Amadeo Antonio Stiftung, die dabei hilft, Hass und Hetze im Internet zu identifizieren. Mhm. So stand es in vielen Artikeln, die darüber berichtet haben.
Ja.
Und wer hat die Amadeo Antonio Stiftung mitgegründet? Wer war die Leiterin? Das war die Genossin Annetta Kahane. Wie finden Sie das, dass eine Genossin, die doch sehr zur Fahne gestanden hat damals in der DDR, jetzt wieder in einer ähnlichen Tätigkeit unterwegs ist?
Weiß ich nicht, was soll ich dazu sagen?
Also wir führen das mal aus. Das heißt, also in der DDR war sie Stasi-Spitzelin. Ja, sie hat für die Stasi, sie war Informationszuträgerin für die Stasi. Das heißt, also sie hat Leute ans Messer geliefert, unter anderem die Gebrüder Brasch. Übrigens auch noch eine nette Anekdote, die Gebrüder Brasch waren Juden, sie selber war Jüdin, hat dagegen also gegen einen ehernen Grundsatz des Glaubens verstoßen, nämlich dass man auf gar keinen Fall einen Glaubensbruder denunziert. Ja, also geht überhaupt nicht. Das ist also moralisch unter aller Kajüte, was sie gemacht hat. Übrigens nicht nur im Judentum, sondern auch im Christentum wäre das Gleiche gewesen. Aber egal. So, jetzt haben wir also diese Frau, die dann sagt, ja, das wäre also gegen Ende der DDR aufgefallen, dass das doch nicht so toll war. Da ist sie also selbstständig aus der Informantentätigkeit ausgestiegen. Glauben wir das mal. Und jetzt haben wir sie wieder in einer Situation, wo sie über die Amadeo Antonio Stiftung Anleitung dazu gibt, wie man als treuer, aufrechter Bürger im Internet dann halt solche Sachen melden kann, wenn da jemand angeblich Hass und Hetze verbreitet.
Ich glaube nicht, dass Annetta Kahane ein Problem ist. Dass sie menschlich unterste Kajüte ist, ist keine Frage. Und mein Freund Chaim Noll hat ihr ganz klar genau das, was sie sagen, vorgeworfen, nämlich antisemitisch motivierte Denunziationen. Das ist ja eine ganz klare Sache. Das ist alles unter jeder, soll ich das sagen, das ist eklig. Das Problem sind diejenigen, die Annetta Kahane und ihrer Stiftung die Möglichkeit eingeräumt haben, zu definieren, verbindlich für staatliche Institutionen, was Hass und Hetze sind, wer Rechtsextremist ist und wer folglich so zu framen ist. Ihr wird Macht eingeräumt. Dass es Leute gibt wie Annetta Kahane, das ist so. Das werden wir auch nicht verhindern. Das Problem ist, dass politisch Verantwortliche sie mit erheblichen Geldsummen überschütten und ihr Macht einräumen, die ihr nicht nur nicht zusteht, sondern die auch auf keine Weise gesetzlich legitimiert ist.
Naja, also jetzt ja die Frage, wie fühlen Sie sich als ehemaliger DDR-Bürger, wenn Sie jetzt sehen, dass Sie eigentlich in ein Land ausgereist sind, was Sie am Anfang sehr positiv wahrgenommen, wir kommen da gleich dazu, ja. Und jetzt auf einmal sehen Sie, dass das in die gleiche Richtung geht, wie das Land, was Sie mal verlassen haben.
Ja? Die Zeiten ändern sich, Herr Fiedler. Ich muss bloß in Klammern Ihrer Behauptung widersprechen, ich sei jemals DDR-Bürger gewesen. Ich bin selbstverständlich immer deutscher Staatsangehöriger gewesen. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht mal als junger Teenager der Versuchung widerstehen müssen, mich selbst als DDR-Bürger zu bezeichnen, das anzunehmen, aber selbstverständlich war ich nie ein DDR-Bürger. Für mich ist DDR-Bürger, ich sag mal, die Benennung eines Seelenzustandes. DDR-Bürger sind die unterwerfungsbereiten Insassen dieser DDR gewesen, die es für sich akzeptierten, dass die Partei, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die Leibeigenschaft an ihnen reklamierte. Dann kann man sagen, gut, ich bin DDR-Bürger, weil ich akzeptiere, dass sie über mich verfügen, so als sei ich ihr Eigentum. Okay, alles klar. Ich gebe zu bedenken, ich bin noch nicht 15 Jahre alt gewesen, als Willy Brandt, damals Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, sich in Erfurt, meiner Heimatstadt damals, mit Willy Stoph traf. Und wir sind damals, obwohl man vieles unternommen hatte, das zu verhindern, mit einigen Mitschülern zum Bahnhofsvorplatz gegangen. Eigentlich, darüber müsste man an anderer Stelle reden. Die hatten eine FDJ-Versammlung für den Nachmittag angesetzt. Schule sowieso obligatorisch, besuchte FDJ-Versammlung, FDJ, Klammer auf, die Freie Deutsche Jugend, Kommunistische Jugendverband der DDR. Im Prinzip alle Schüler, Studenten, Auszubildenden waren Mitglied, Klammer zu. Also, FDJ-Versammlung für die ganze Klasse. Die hatten das aber, soll ich das sagen, sie waren ihrer eigenen Desinformation aufgesessen, nämlich die Behauptung, Pläne funktionieren. Die glaubten daran. Und sie glaubten folglich auch daran, dass die Reiseplanung Willy Brandts funktionieren würde. Und da haben sie auf die Uhr geguckt und haben gesagt, weiß ich, 15.30 Uhr, ich weiß die Uhrzeit nicht mehr, 15.30 Uhr, der müsste schon längst wieder im Zug sitzen, lassen wir die Schüler gehen. Und dann ließ man uns gehen. Weil wir aber schon einige Zeit in DDR-Betrieben verbracht hatten, denn wir gingen ja alle zwei Wochen für einen Tag in einen volkseigenen Betrieb und arbeiteten da. Unterrichtstag in der Produktion hieß das zu meiner Zeit und später dann produktive Arbeit, PA abgekürzt. Wir wussten aus den Betrieben, dass kein Plan funktioniert. Das sieht nur so aus, weil die Arbeiter zusammen mit den Vorgesetzten bis hin zur Betriebsleitung geeint waren durch das Interesse, nach außen hin den Eindruck zu erwecken, der Plan sei erfüllt. Denn davon abhängig waren die sogenannten Jahresendprämien und das Schulterklopfen für den Betriebsdirektor und vielleicht sogar ein kleiner Orden. Also man saß in einem Boot. Deshalb hat die Betriebsleitung die Augen zugedrückt, wenn die Arbeiter betrogen haben. So ist das. Und die Arbeiter konnten in aller Regel extrem gut Skat spielen, weil sie ihre große Teile ihrer Arbeitszeit genau dafür nutzten. Und wir als UTP-Schüler sind häufig genug, weil wir unverdächtig waren, losgeschickt worden, zu diesem Zwecke Bier einzukaufen. Gab's nicht in der Kantine. Also, Sie verstehen, was ich meine. Wir wussten, Pläne funktionieren nicht. Wir haben mit der Muttermilch eingesogen die Feststellung, das geht nicht. Also haben wir gesagt, wenn die uns jetzt gehen lassen, dann glauben die, dass der Brand weg ist. Aber natürlich ist er noch da. Das funktioniert nicht. Also haben wir losgeflitzt. Unsere Schule ist nicht so weit vom Bahnhof entfernt. Und wir haben natürlich recht behalten. Die Wirklichkeit siegt immer über den Plan. Das kann man immer mitnehmen. Verstehen Sie das? Mitnehmen. Einfach verinnerlichen. Wenn Regierende Pläne machen, funktionieren diese Pläne nicht. Sie gehen nicht auf. Okay. Wir kamen dahin. Nicht nur der Bahnhofsvorplatz war hermetisch abgeriegelt. Volkspolizisten, Busse waren quergestellt worden, sodass die Lücken, durch die man hätte eindringen können, kleiner wurden. Und die Straße nach Weimar war abgesperrt. Denn zu dem Zeitpunkt, zu dem wir dahin kamen, war Willy Brandt noch in der Gedenkstätte, zu DDR-Zeiten hieß das Zentrale Mahn- und Gedenkstätte. Mhm. Also in der Gedenkstätte am Weimarer Buchenwald, die dortige Konzentrationslager-Gedenkstätte. Das wiederum ist eine eigene Geschichte, da hat ihn die SED echt geleimt, aber das war nicht vorherzusehen. Jedenfalls, der kam erst wieder. Die Limousinenkolonne war längst noch nicht wieder durch. Und da stand ich also als 14-jähriger Bursche auf dem Wege, sich selbst zu finden und rundherum die versammelte Erfurter Einwohnerschaft, häufig genug Vertreter des Proletariats. Und es war vollkommen klar, die warten da auf ihren Kanzler. Das ist ihr Kanzler, hier, Willy Brandt. Ich sage, Moment, der ist doch aus der BRD. Und Moment, sagen wir, Moment. Wir sind Deutsche, Thüringer sind Deutsche. Und Willy Brandt ist der einzige frei gewählte deutsche Regierungschef. Also ist er auch unser Regierungschef. Er ist unser Kanzler, denn wir Thüringer sind Deutsche. Also, ne, verstehst du schon die Logik? So, klar, hat mir eingeleuchtet. Natürlich waren wir Deutsche. Und Willy Brandt war unser Regierungschef. Wer weiß, wo die Leute, mit denen ich da geredet habe, ihr Kreuz gemacht hätten, wenn die bei der Bundestagswahl hätten wählen können. Aber das ist ja egal. Und das ist vielleicht auch ganz hübsch als Hinweis auf politische Kultur. Da ist nicht mehr unterschieden worden nach parteipolitischen Präferenzen, sondern wenn ein Willensbildungsprozess zu Ende war, man hatte einen Kanzler, dann war es vollkommen klar, er ist unser Kanzler, auch wenn ich die SPD vielleicht nicht gewählt hätte. Das prägte eben auch meine Erfurter Landsleute und das heißt, von da an bin ich nicht mehr über das Stöckchen gekommen zu sagen, ich bin nicht etwa Deutscher, sondern ich bin DDR-Bürger, ich bin kein DDR-Bürger. So, und jetzt habe ich ewig doziert über dieses Thema DDR-Staatsbürgerschaft. Für das Bildungsbürgertum vielleicht noch der Hinweis, eine DDR-Staatsbürgerschaft konnte es gar nicht geben, weil alliiertes Recht dem entgegenstand. Die vier Mächte hatten vereinbart, dass alles, was Deutschland als Ganzes betraf, einstimmig von den vier Siegermächten hätte geregelt werden müssen. Und man hatte sich darauf verständigt, es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit auf der Grundlage des Gesetzes von 1913. Punktum und Ende der Durchsage. Eine DDR-Staatsbürgerschaft zu behaupten und sie auch zu exekutieren, ist ein Verstoß gegen alliiertes Recht. Aber das ist nur für das Bildungsbürgertum gedacht gewesen als Anmerkung. Ich weiß nicht, ob so viele vom Bildungsbürgertum hier bei Apollo zuschauen. Aber
doch, das ist ja das Problem.
Ja. Ach so. Okay.
Also wir haben ein sehr gut belesenes Publikum.
Das freut mich.
Ich zog das Pferd mal anders.
Eigentlich gefragt. Sorry, tut mir leid.
Ich zog das Pferd mal andersrum auf.
Ja, okay.
Also es ist ja so, dass ich auch Familienangehörige habe mit DDR-Vergangenheit. Also genauer gesagt meine Schwiegermutter zum Beispiel. Und die sagte dann einen Satz, der mir im Kopf geblieben ist. Und zwar während dieser leidigen Corona-Zeit sagte sie, das fühlt sich an wie DDR. Und ich fühle mich überhaupt nicht gut dabei. Ich habe Angst. Ja.
Ja.
Ich wollte auf diese Geschichte hinaus. Und wir sind jetzt ja gerade bei Meinungsäußerungen gewesen. Wie nehmen Sie das jetzt wahr? Also die aktuelle Lage hier in der BRD. wie sieht das denn aus im Vergleich zu DDR?
Ich glaube, dass viele, die sich Gedanken darüber machen, warum die Ostdeutschen so immer noch im politischen Sinne, sie sind ja eigentlich Mitteldeutsche, warum die Ostdeutschen so widerspenstig sind. Man denkt über alles Mögliche nach und da sind die zu kurz gekommenen und die Abgehängten und sowas alles. Häufig findet man Begründungen dafür, die mindestens negativ klingen. Ich habe noch niemanden mit lauter Stimme gehört, der gesagt hat, Leute, das ist die Diktaturerfahrung. Die sind aus 40 Jahren DDR, wenn sie denn so lange da gelebt haben, wenn sie so lange nicht da gelebt haben, sondern nur die letzten Jahre, macht das nichts an der Erfahrung. Nämlich, sie sind gewöhnt daran, belogen zu werden. Sie wissen, wie das aussieht, wie das schmeckt, welcher Typus unter Umständen auch von Personen handelt, wenn gelogen wird, wie sie sich verhalten. Und wissen Sie, das ist für jemanden, der in der DDR aufgewachsen ist, zwar immer noch Grund, sich zu erregen, aber nichts, was überrascht. Erich Honecker. Erich Honecker, immerhin Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzender des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik.
Langer Titel, ne?
Hatte, bitte?
Langer Titel.
Ja, der musste einmal korrekt gesagt werden. Der hatte sich natürlich sowohl in seinem kleinen Wohnhaus in Wandlitz, was aber nicht wirklich in Wandlitz ist, es ist aber nördlich von Berlin, mit westlichem Luxus umgeben, Luxus in Anführungszeichen. Denn wenn man sieht, was die da hatten, die Politbürokraten in Wandlitz, dann war das, ich sag mal, der Lebensstandard eines Sparkassenfilialleiters. Aber für DDR-Verhältnisse war das obercool und herausgehoben. Und das Lustige ist, als dann nach dem Ende der SED-Diktatur sozusagen aufgeräumt wurde, hat man auch nicht nur sein Wohnhaus in Wandlitz, das war weitgehend clean, der hatte auch ein Ferienhaus an der Ostsee, alles schick, so redgedeckt und so, ganz schick. Und da fand man eine große Sammlung von VHS-Softporno-Kassetten. Und nach Auskunft derer, die für seine Betreuung zuständig waren, alles natürlich Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, war sein Lieblingsfilm Die schwarze Nymphomanin. So, und jetzt müssen wir das mal zusammenkriegen. Er liebt Westprodukte. Er wäre nie auf den Gedanken gekommen, Ostauto zu fahren, sondern man fuhr Citroën. Mercedes ging nicht, das war zu sehr BRD-Klassenfeind. Aber man fuhr Citroën, versteht sich. Er wäre nie auf den Gedanken gekommen, etwas anderes als Westprodukte zu bevorzugen. Aber andererseits predigt er den Sozialismus und den Sieg der Arbeiterklasse und sowas alles. Das unterscheidet sich nicht sehr von den angsterzeugenden Reden unserer glücklicherweise gewesenen Kanzlerin, die aber dann, wenn die Kameras zu früh noch nicht eingeschaltet worden waren, dass sie ja schnell die Maske vom Gesicht bei einem Treffen, wo eigentlich Maske angesagt war nach den gültigen Regeln.
Genau.
Aber es war vollkommen klar, die Herrschenden unter sich, die brauchten keine Masken. Die brauchten die nicht. Das macht nichts. Das war offensichtlich, wenn man sagt, ey, das ist wie Bitterneckers Zeiten. Sie predigen Wasser und trinken Wein. Und man hat natürlich ein Gefühl für die vielen, vielen Lügen, die da im Umlauf waren. Denn sie waren zu erkennen mit durchschnittlicher Schulbildung. Und ich wage zu behaupten, dass Schulbildung in der DDR jenseits des Politischen, wir reden nicht über das Politische, aber jenseits des Politischen hat Schulbildung in der DDR einen gut verfügbaren Grundstock an Wissen vermittelt.
Ja, ich kann das bestätigen. Heißt, ich kann das bestätigen. Ich bestätige es mal ganz kurz. Also ich habe ja also kurz nach der Wende angefangen zu studieren und die Leute, die ja, wie nenne ich das jetzt, die aus der DDR zu uns stießen dann halt. Und das war ja Naturwissenschaft, Biologie, die waren außerordentlich gut in Biologie vorbereitet, in allen naturwissenschaftlichen Fächern. Ja. Das heißt also, wenn ich das vergleiche mit dem Schulstandard, der jetzt ist, ist das, das ist nicht vergleichbar, weil das also ein viel höheres Niveau hatte in beiden Teilen Deutschlands, als wir das jetzt sehen. Und dann fragt man sich, wo soll es denn hingehen? Also Sie bringen mich dazu, direkt nachzufragen zu Ihren Schulerfahrungen, weil Sie sind ja dann irgendwann, das hatten Sie eben gerade schon angedeutet, Sie sind im Zuge eines Austauschprogramms in den Westen gekommen.
Ja, Häftlinge gegen Geld, das war der Austausch, nicht Häftlinge gegen Häftlinge.
Das ist ja Ware gegen Geld, ne?
Genau. Das heißt, ich stimme ja zu.
Genau, okay. So, Häftlinge gegen Geld. DDR brauchte dringend Westdivisen und was will man denn mit diesen renitenten Typen anfangen? So, dann sind Sie also in den Westen gekommen und ich fand es sehr interessant, was Sie mir im Vorgespräch zu Ihren Schulerfahrungen gesagt haben. Also vielleicht fangen wir mal ganz kurz nochmal in der DDR an. Das heißt, wie waren da Ihre Schulerfahrungen? Sie hatten auch in politiknahen Fächern auch schon so Ihre Erlebnisse gemacht. Wie sah das aus?
Ganz grundsätzlich war in der DDR Schule immer politisch. Da gab es keine politikfernen und politiknahen Fächer. Es gab Fächer, in denen im engeren Sinne die Ideologie der Partei vermittelt wurde. Aber selbstverständlich allgegenwärtig die Partei und ihre Maßnahmen. Das versteht sich von selbst. Das war so. Jeder, der in der DDR Lehrer werden wollte, der sich bewarb um einen Studienplatz und der dann seinen Immatrikulationsbescheid in der Hand hatte, wurde in diesem Immatrikulationsbescheid darüber informiert, dass die Hochschule davon ausgehe, dass der Bewerber jederzeit bereit ist, die Pflicht beim Schutz des Sozialismus, Herausbildung sozialistischer Persönlichkeiten unter den Schülern und so weiter wahrzunehmen. Das ist vollkommen klar gewesen. Das war ein Deal, der geschlossen wurde, noch bevor man zum ersten Mal in einem Seminarraum oder in einem Hörsaal saß. Das weiß jeder. Man sprach gern von Lehrern als politischen Beauftragten der Arbeiter- und Bauernmacht. Das waren politische Funktionäre, nicht Mathelehrer oder Deutschlehrer oder was auch immer. Sie waren in erster Linie politische Beauftragte. Da machen wir gelegentlich mal ein eigenes Gespräch zu. Denn Walter Ulbricht, das ist der Leipziger Tischlergeselle, der einige Jahre die Geschicke der DDR als Staats- und Parteichef leitete. Walter Ulbricht.
Für unsere jungen Zuschauer, der Typ mit dem Ziegenbart und der stets behauptete, also dass Mauern sowas ganz Doofes sind. Ja. Niemand will eine Mauer bauen.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Genau.
Also, das ist vollkommen klar. Walter Ulbricht hatte mitgeteilt, ich meine 1957 auf einer Veranstaltung irgendein ZK-Plenum oder irgend sowas muss das gewesen sein, sagt, der Aufbau des Sozialismus ist in erster Linie eine Frage der Erziehung. Und als gelernter Marxist weiß man, der Weg zum Sozialismus ist die Revolution, nicht Erziehung. Das müssen wir jetzt nicht groß miteinander diskutieren, aber es wird deutlich, was das Wichtige war, für die Partei an Erziehung. Also es ging nicht darum, dass diejenigen, die da erzogen werden, und der Erziehungsanspruch erstreckte sich ja auf die gesamte DDR-Bevölkerung. Das war ja nicht nur etwas, womit Kinder und Jugendliche traktiert wurden, sondern grundsätzlich wurde jeder erzogen und das sollte zur sozialistischen Persönlichkeit herangebildet werden. Und sie haben einen Moment gebraucht und dann haben sie definiert, was eine sozialistische Persönlichkeit sei. Beispielsweise im Jugendgesetz der DDR, da heißt das, eine sozialistische Persönlichkeit zeichne sich aus durch die treue Ergebenheit gegenüber den Idealen des Sozialismus. So, und jetzt können wir einen Besinnungsaufsatz darüber schreiben, was das bedeutet in echt. Treue Ergebenheit.
Das heißt eigentlich, man muss sich nicht mit der Sache identifizieren. Es reicht einfach nur, dass man untertan ist.
Richtig, man muss sich unterwerfen. Und die Ideale des Sozialismus wurden definiert vom Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED. Das heißt, es ist eine Unterwerfung unter die allgemeine Deutungshoheit der Partei. So, das ist, genau. Ist das Entscheidende. Man unterwirft sich. So, und das wäre das nächste Gespräch, was wir miteinander führen müssen. Das ist das Gespräch, die Pawlowschen Reflexe als Basis der DDR oder überhaupt der kommunistischen Pädagogik. Die sowjetische Pädagogik fußt sehr, sehr früh auf Pawlow. Das sind die 20er Jahre in der Sowjetunion. Da sagen die, es kommt nicht darauf an, jemanden von irgendetwas zu überzeugen, sondern es muss ihm klar gemacht werden, dass Widerspruch zwecklos ist. Er muss konditioniert werden durch Bestrafung bzw. Belohnung. Und das zieht man
also
durch.
Jetzt sagen Sie doch mal ganz kurz, wer Pawlow war. Das ist ja so für die nicht eingeweihten Zuschauer
Pawlow
wichtig.
War über lange Zeit der einzige russische Nobelpreisträger. Er hatte einen Physiologie-Nobelpreis gekriegt, was damals gleichbedeutend war, Nobelpreis der Medizin. Und er hatte geforscht Endokrinologie von Hunden oder irgendwie sowas. Viele kennen den noch aus dem Biologieunterricht, als es um bedingte und unbedingte Reflexe ging. Ich weiß, dass ich frage immer Schüler und Schüler sagen, nee, Pawlow ist aus, also nicht mehr Pawlow. Pawlow jedenfalls hatte es geschafft, einen Hund zu konditionieren. Wer Hunde kennt, weiß, Hunde speicheln, wenn sie Futter sehen und sie speicheln noch mehr, wenn sie es fressen. Und Pawlow hat mit diesem Futterreiz kombiniert eine Glocke. Das heißt, immer wenn er den Hunden das Futter gab, wurde eine Glocke geläutet. Und nachdem er das nur häufig genug gemacht hatte, konnte das Futter weggelassen werden. Dann speichelten die Hunde allein beim Ertönen der Glocke. Es war ein bedingter Reflex etabliert worden bei diesem Hund. Und das ist aus Sicht der Pawlowisten die Grundlage von Erziehung. Pawlow sagt, die Seele sei ein Geflecht von bedingten und unbedingten Reflexen. Also nicht so selbstständiges Nachdenken und zu eigenen Urteilen kommen und man ist einzigartig, sondern die Seele ist ein System aus bedingten und unbedingten Reflexen. Und da setzen die Kommunisten an und sagen, wir müssen uns überhaupt gar keine Gedanken machen, was die Leute denken, was sie sich wünschen und was sie sich vorstellen und woran sie glauben. Das Einzige, was sie tun müssen, sie müssen sich jederzeit unseren Forderungen unterwerfen. Widerspruchslos. Mhm.
Und das Widerspruchslos und das selbstständige Denken, da sind wir jetzt ja bei Ihnen, Herr Driesemann. Und jetzt gehen wir mal in Ihre Schulzeit an der Stelle. Wo sie auf einmal sagten, ich möchte aber lieber selbstständig denken und mit dem Unterwerfen war es dann nicht so.
Ich habe immer selbstständig gedacht. Häufig genug eckt man damit nicht an. Aber sobald es weltanschaulich politisch wird, wird es Glatteis. Wurde es Glatteis in der DDR? Und man muss auch bedenken, als wir Teenager waren, herrschten die Hippies über diese Welt. Und in Erfurt konnten wir sehr, sehr gutes Westfernsehen empfangen. Ich habe immer den Beat Club gesehen. Ich habe jeden gesehen. Und wir wussten, wie unsere Altersgenossen in der Bundesrepublik Deutschland aussahen, was die für coole Sachen hatten. Und die hatten lange Haare und die hörten coole Musik. Und das fanden wir alles ober toll und ober attraktiv. Und natürlich wirkt auch diese Lebensweise entsprechend, die strahlt einen entsprechenden Reiz aus. Dieses Anti-Autoritäre und wir werden uns doch nicht in euer Rat begeben und da bis zum Ende unseres Lebens wie ein Hamster schaffen für den Sozialismus. Wir wollen unsere Ruhe haben. Das Bild, was ich dazu benutze, ist, am liebsten hätten wir einen bunt bemalten VW-Bus gehabt, geziert von Blumen und Peace-Zeichen, und wir wären mit diesem Bus an irgendeinen Strand gefahren und hätten uns im Sonnenuntergang das Hirn aus dem Kopf gekifft. Das ist Hippie. So,
wir Reaktion der Lehrer.
Wir lebten aber in der DDR. Und das Beste, was uns hätte passieren können, wäre ein Lager für Arbeit und Erholung an der Mecklenburgischen Seenplatte. Und da können die sich in Neustrelitz, zur Decke strecken. Sie werden niemals den Reiz von If You're Going to San Francisco erreichen. Okay, also das ist ein Konflikt, der steckt tief da drinne. In diesen jungen Leuten in der DDR, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, abgesehen davon, dass wir auch ohnehin widerspruchsgeistig waren in der Schule, führt das aber dazu, dass man nicht nur benasrümpft wird, sondern dass Lehrer dieses Verhalten und auch diese Äußerungen ummünzen, wie soll ich das sagen, in eine schulische Währung, nämlich in Noten und Empfehlungen, in Beurteilungen und im letzten Fall, und das ist dann DDR-typisch, in Delegierungen. Denn Schritte auf dem Bildungsweg in der DDR, da wo es darum ging, höhere Schulbildung zu erlangen, dazu wurde man delegiert. Das suchte man sich nicht selbst aus, sondern Funktionäre entschieden darüber, ob der Schüler X oder die Schülerin Y geeignet sind, beispielsweise die erweiterte Oberschule zu besuchen. An der Stelle stolpere ich natürlich. Ich habe immer gute Noten gehabt, aber dafür hat es nicht gereicht, mangels politischer Eignung.
Aha, das heißt also, die Noten wurden dann an der Stelle so schlecht, also das heißt also, ihre selbstständige Denkweise hat sich in Noten und in Empfehlungen ausgedrückt.
Nein, nicht in Noten. Meine Noten waren gut. Bis sehr gut. Ich bin der beste Schüler der beste Junge meiner Klasse gewesen. Das ist ja eine alte.
Aha, aber dann sehen wir, dass also die Leistung des Schülers nicht ausschlaggebend dafür ist, dass er eine weiterführende Schule benutzt.
Genau. Besucht. Das spielt keine so herausragende Rolle. Das ist das eine, ein anständiges Zeugnis zu haben, aber zwingende Voraussetzung ist ein fester Klassenstandpunkt, was bedeutet eine im Prinzip unbegrenzte Unterwerfungsbereitschaft. Das ist die Voraussetzung. Die große Klappe ist nicht in der Lage, wie soll ich das sagen, den Wert der Noten, durch den Wert der Noten abgeschwächt zu werden oder so.
Okay.
Ich konnte gute Noten haben, so viel ich wollte.
Wir spulen etwas vor. Ja. Also der Schüler ist etwas älter. Und wird jetzt im Zuge des Gefangenenaustauschs, Gefangene gegen Geld, dann nach Westdeutschland gebracht. Jetzt haben Sie da auch noch Schulerlebnisse gehabt. Wie sahen die denn aus?
Ich hatte es gesagt, September 1976 wechsle ich aus einem Stasi-Gefängnis in Karl-Marx-Stadt, wie es damals zeitweise hieß, in den Westteil Berlins. Ich mache eine Anmerkung in Klammern. Wir freigekaufte Häftlinge kamen mit einem Reisebus über die innerdeutsche Grenze zwischen Thüringen und Hessen. Und der erste Punkt, den wir anliefen, war das Notaufnahmelager in Gießen. Und von dort aus wurden wir verteilt auf die Bundesländer. Und ich wollte nach Berlin, jetzt aber in den Westteil der Stadt. Und wir flogen mit einem Flugzeug von Frankfurt-Main aus. Und es war ein ganz netter Typ, der fuhr uns mit einem kleinen VW-Bus aus dem Notaufnahmelager nach Frankfurt und sagt, Mensch, wir haben noch Zeit, das Flugzeug geht erst in, weiß ich, 3,5 Stunden, wir hatten wirklich Zeit. Wisst ihr, was wir machen? Wir fahren auf die Buchmesse. Und jetzt kommt der Ex-Knacki aus der DDR, vor 48 Stunden noch in einem Stasi-Gefängnis und wird von einem VW-Bus ausgeladen auf der Frankfurter Buchmesse 1976. Ich hab mir kaum getraut zu atmen. Ich weiß nicht, ich hatte bestimmt 10 oder 12 handelsübliche Plastiktüten mit Prospekten am Ende. Von Verlagen, die man sich nicht träumen lassen kann. Verrücktes. Von buddhistischer Literatur über christliche Literatur, Belletristik aus allen Ecken und aus allen Ländern, politische Orientierungen, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren. Aber sie waren mit einem Verlag auf der Buchmesse vertreten. Und soll ich Ihnen was sagen? Es gab keine Brandmauern zwischen den Verlagen, sondern die lebten da. Ja, die lebten da in schöner Eintracht, wohl wissend, dass jeder eine Stimme in einem Chor ist, der die Bezeichnung Pluralismus tatsächlich bestätigt. Das war toll. Das war Meinungsvielfalt. Das war unglaublich, was da alles möglich war. Die konnten einfach ihre Bücher dahinlegen. Ich komme aus einer Gegend in Deutschland, in der man bis 1990 längst nicht alles lesen durfte, was man gern gelesen hätte. Und plötzlich komme ich dahin auf die Buchmesse und stelle fest, wow. Die dürfen das nicht nur, das wird ihnen geradezu angepriesen, sich aus allen nur denkbaren Quellen und zu informieren. Das war toll. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und habe gedacht, was machst du nu? Irgendwas muss man ja machen mit diesem angefangenen Leben. Ich war gerade mal 21. Und das, was ich gearbeitet habe in der DDR, die Arbeitszeit begann morgens um 6.20 Uhr. 6.20 Uhr hatte man im Blaumann an der Werkbank zu stehen. Was bedeutete, ich musste einmal durch die ganze Stadt fahren, morgens auf dem Weg zur Arbeit. Also so zwischen 4 und 4:30 war für mich die Nacht zu Ende. Und das für einen Teenager. Wer sich mit Teenagern auskennt, weiß, dass sie im Normalfall keine Frühaufsteher sind. Die haben Mühe damit, morgens rauszukommen. Ja, zum klar, Beispiel, natürlich. Weil sie am Abend vorher anderes zu tun hatten, als sich auf den nächsten Arbeitstag vorzubereiten, was ja völlig in Ordnung ist. Und ich habe einen
Beat-Club gucken, ne? Da war doch was. Beat-Club bis spät in die Nacht gucken.
Beat-Club gucken, naja, wir hatten ja nichts zum Aufzeichnen. Da wurde geguckt, wann er gesendet wurde. Und wenn ich mich richtig erinnere, begann er immer 21 Uhr und kam, glaube ich, einmal im Monat oder alle 2 Wochen. Die waren nicht häufig.
Ja. Also, wir springen vor in die Schule. Also das war jetzt ja meine Frage, mit der ich eingestiegen bin. Also das heißt, Sie haben jetzt Schulzeit in Berlin-West erlebt.
Ja.
Wie sah das denn da aus? Sie hatten eine Prüfung, wenn ich mich recht entsinne. Die Prüfung verlief sehr kontrovers.
Das war eine mündliche Abiturprüfung. Reformierte Oberstufe, versteht sich von selbst. Ich hatte in der Einführungsphase ein bisschen gehadert. Eigentlich wollte ich Russisch-Leistungskurs machen und Mathe hatte ich überlegt und Deutsch und so. Bis auf Deutsch war ich überall auf die Nase gefallen. Mathe. Ah! Und Russisch. Ich habe gedacht, ich kann Russisch, weil ich so lange Russischunterricht in der DDR hatte. Vergessen Sie es. Kein Russischunterricht in der DDR hätte dem Russischunterricht an meinem Gymnasium das Wasser reichen können. Also, ich hatte am Ende Deutsch und Biologie als Leistungskurse und daraus ergibt sich für den Kundigen eine bestimmte Kombination der übrigen Prüfungsfächer. Ich war in politischer Weltkunde, so heißt das Fach in Berlin, in die mündliche Prüfung gekommen. Automatisch, nicht weil ich irgendwas verbockt hatte oder weil es notwendig war, sondern das war eben mündliche Prüfung in PW. Und das war im Jahre 1980. Naheliegenderweise wegen der Aktualität beschäftigte sich der Vortragsteil dieser Prüfung mit der islamischen Revolution im Iran. Das war ja bloß ein halbes Jahr her oder irgendwas, dass Khomeini und seine Leute im Iran die Macht an sich gebracht hatten. Und der Diskussionsteil sollte sich beschäftigen mit dem Bau der Berliner Mauer. Der Vortragsteil in Sachen Khomeini und seine Leute, da ging es darum, Fakten darzustellen, habe ich gemacht, irgendwie in 10 Minuten, und man macht den Häkchen dran und sagte, das war sehr in Ordnung. Und dann entspann sich mit den Prüfern eine heiße Diskussion zum Thema Mauerbau, weil unter den Prüfern mindestens ein oder zwei waren, die das irgendwie anders sahen als ich. Wir gerieten uns ernsthaft in die Haare, also wirklich ernsthaft. Da gab ein Wort das andere und ich war sehr sauer und wir haben, also ich war nicht ärgerlich in dem Sinne, es gab keine lauten Wortwechsel, sondern wir waren sehr energisch. Es war ein Meinungsaustausch, argumentativ. Und dazu war ich dann doch zu geprägt durch die Erfahrung der DDR-Schule. Ich hatte das so ein bisschen mitgebracht und dachte, viel anders wird das dann am Ende hier auch nicht sein. Mein PW-Lehrer, ein älterer, sehr, sehr guter PW-Lehrer, der kam dann nach der Prüfung, ich war im Aufenthaltsraum für die Prüflinge, man kriegte das Ergebnis gleich mitgeteilt. Oh, ich sage, das ist schiefgegangen, das tut mir eigentlich leid. Nein, sagt er, ist alles gut, machen sich keine. Ich sage, das ist eine 6, ich widerspreche denen ja auf so grundsätzliche Weise. Nein, sagt er, ist alles wunderbar. Die Kommission hat sich geeinigt auf 15 Punkte eine 1+, denn sie waren argumentativ ein gleichwertiger Gesprächspartner für die Prüfenden. Und an der Stelle habe ich verstanden, wie ein gutes Schulsystem funktioniert, nämlich man bewertet Fähigkeiten der Schüler, wirklich gut zu argumentieren. Auch in Fällen, in denen man ganz andere Meinungen hat als die Schüler, positiv, und zwar hoch positiv, wenn die Schüler nicht nur einfach, nö, hab ich keinen Bock drauf oder sowas, sondern in der Lage sind zu argumentieren, sich Informationen beschafft haben und gesagt, das ist cool, das ist sachorientiert, das wird dem Schüler gerecht und ist keine politische Bewertung dessen, was der Schüler sagt. Wir beurteilen die Form und nicht den Inhalt. Das fand ich total gut und ich hielt das auch für angemessen. Am Ende kriege ich ein Zeugnis, auf dem steht, dass ich reif sei, eine Hochschule zu besuchen. Das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Das heißt, selbstständig wissenschaftlich zu arbeiten. Und das stellte man da wirklich unter Beweis und die Prüfungskommission hat es honoriert. Fand ich gut, unheimlich gut.
Also ich habe als Lehrer ja ein ähnliches Erlebnis gehabt, nur jetzt von der anderen Seite. Also ich hatte einen Schüler, der in der letzten Reihe saß, der war ziemlich renitent, ja, immer schlecht gelaunt und hatte andauernd Nachfragen und also war mit nicht zufrieden, was ich da im Biologieunterricht dann sagte und wohlgemerkt Biologie, ne? Ja. Und dann ist ja immer dann zwischendurch mal mündliche Zensurenausgabe. Das heißt, ich hole dann die Schüler alle einzeln raus, die haben eine Aufgabe währenddessen und ich spreche dann mit denen. Und dann habe ich dann eröffnet, naja, also sie sind ja immer, sie wissen es immer besser, ja, sie haben ständig Nachfragen und nichts passt ihnen so. Und der Schüler, reflektierte das dann schon und sagte dann so ungefähr so, also er dachte sich, das nimmt kein gutes Ende. Aber das Interessante für mich war ja als Lehrer, er stellt gute Fragen. Das heißt also, die Fragen sind zielführend, die Fragen sind dem Thema angemessen. Also er denkt mit, ne? Ja. Er denkt nach. Das heißt also, alleine vom Möglichen muss ich sagen, hey, der passt auf. Das heißt, es ist eine 1. Das habe ich ihm auch gesagt. Also ja, sie haben eine 1. Und der guckte mich an wie ein Auto. Ich dachte, was ist denn jetzt? Und dann sagte er, das sehen die anderen Lehrer aber anders. Und ich habe das in dem Moment gar nicht geschnallt, habe ich gesagt, also in dem Moment habe ich gesagt, das ist mir vollkommen egal, was die anderen Lehrer sagen, ich gucke ja auch nicht vorher in die anderen Noten rein, weil ich mir von ihnen selber ein Bild machen möchte und also das bleibt eine 1 und wenn sie weitere Fehler bei mir finden, da hat er immer zwischendurch mal also Fehler gefunden, was ich an die Tafel geschrieben hatte, das fand ich gut, ne? Ja. Super, wenn sie weitere Fehler finden, dann bleibt das eine 1, ne? Also machen sie weiter so. Und ich bin auf dem Heimweg, habe ich das nochmal reflektiert, als er dann sagte, das sehen die anderen Lehrer aber anders, ich habe dann wirklich in die Noten reingeschaut und siehe da, er war, also die anderen Lehrer mochten das nicht. Also das heißt, also da ist ein Schüler, der hat wieder Rede geleistet. Ja. Und das scheint offensichtlich Schwierigkeiten zu geben bei den Noten der anderen Kollegen. Da frage ich mich, was wollen wir eigentlich? Wollen wir Leute haben, die selbstständig denken, die das, was auf dem Papier steht, der mündige Bürger, den wir entlassen sollen aus Schule.
Ja.
Das ist nicht der Bürger, der untertan ist, nämlich das, was Sie eben gerade so gut und lang beschrieben haben. Also der muss sich der sozialistischen Ordnung, was auch immer, unterordnen oder hier dann einem anderen System unterordnen. Ja. Sondern das ist doch der Schüler, der Kritik übt. Und zwar ständig Kritik, unabhängig davon, welche Partei gerade an der Regierung ist. Das hat mich nachdenklich gemacht und also so sind wir beide auch zueinander gekommen. Das heißt also, ich hatte einen Beitrag bei den Kollegen von Kontrafunk und ihr Beitrag kam direkt hinterher. Ich hatte dann ihren Beitrag noch gehört und dachte, wow. Genau das ist es nämlich. Ja. Also, so sollte Schule aussehen, genau wie Sie es beschrieben haben. Und das Interessante fand ich, es gab noch so viele Punkte, die Sie angesprochen haben, die auch so typisch waren, wo man sagt, was ist das für ein System gewesen in der DDR und welche Parallelen sehe ich jetzt in der neuerlichen BRD, ja, die sich doch sehr stark einem ehemaligen DDR-System annähert. Also Sie hatten als Leiter des Stasi-Museums in Berlin, hatten Sie ja auch mit Stasi-Spitzen zu tun, oder mit Stasi-Offizieren hatten Sie ja zu tun. Und Sie hatten mir eine Geschichte erzählt, die fand ich interessant. Also es gab da die 1-Million-Dollar-Frage oder die 1-Million-Euro-Frage.
Ja, ich weiß, was Sie meinen.
Bitte erzählen Sie es nochmal, damit die Zuschauer auch mitgenommen werden.
Ja, ist gar kein Problem. Die Geschichte ist ja wichtig für das Verständnis. Ich kannte einen Stasi-Mitarbeiter, der bestimmt noch lebt. Der war relativ jung damals, also habe keinen Grund daran zu zweifeln. Er hatte sehr ausgeprägt Karriere gemacht beim Ministerium für Staatssicherheit. Und als ein entsprechender Karriereschritt in seiner Biografie kurz bevorstand, wurde er von seinem Dienstvorgesetzten ins Büro gebeten. Und der forderte ihn auf, Platz zu nehmen. Und er gratulierte ihm quasi schon vorab zur bevorstehenden Beförderung und so weiter. Und der Vorgesetzte sagt zu ihm: Genosse, wir halten Sie für reif, jetzt dieses Buch zu lesen. Und er schiebt ihm ein Buch im neutralen Einband über den Tisch. Und das wäre eben die Millionen Euro, Millionen Dollar oder wie auch immer. Müssen wir gucken, was die Börsen sagen, welche Währung gerade mehr wert ist. Also jedenfalls eine hochdotierte Frage. Welches Buch schiebt ihm der Vorgesetzte über den Tisch? Und mein Stasi-Mitarbeiter, ich neige dazu, ihn hier zu zitieren, einfach weil ich muss mir die Gedanken nicht machen. Ich interpretiere lieber das, was er sagt. Er sagt, haben das gesehen, George Orwell 1984, und an dieser Stelle habe das Ministerium für Staatssicherheit ihm gegenüber die ideologischen Hosen runtergelassen. Denn er sagt, bis dahin haben die uns immer erzählt im Parteilehrjahr, es ging um Schutz des Sozialismus und die Abwehr westlicher Agenten und so weiter und so weiter. Und plötzlich verschwindet dieser ideologisch gefärbte Nebel, der alles unsichtbar macht, verschwimmen lässt. Und es wird reduziert auf die entscheidende Frage, die George Orwell natürlich auch formuliert in seinem Büchlein. Es ist die Machtfrage. Dem ist alles andere untergeordnet. Die Machtfrage ist das Entscheidende. Das ist eine wesentliche Erkenntnis, denn dann kann man auch, ich sag mal, diesen ganzen propagandistischen Theaterdonner richtig bewerten. Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass die wenigsten Funktionäre, Stasi-Offiziere, was auch immer, jedenfalls mächtige Menschen in der DDR, die wenigsten haben in echt an diese Ideologie geglaubt. Die waren in diesem Sinne keine fanatischen Kommunisten, die glaubten, das Gute zu tun, sondern sie waren sich im Klaren darüber, ohne das vielleicht verbalisieren zu können, dass diese Ideologie die Voraussetzung für ihre Herrschaft ist. Und weil diese Ideologie die Voraussetzung für ihre Herrschaft ist, ist diese Ideologie gleichzeitig auch die Voraussetzung dafür, dass der Einzelne diesem Herrschaftssystem zugehört. Das heißt, der Einzelne wusste seine Privilegien, sein Einkommen, seine Position in der Hierarchie hängt davon ab, ob er in der Lage ist, möglichst überzeugend so zu tun, als habe er sich dieser Ideologie unterworfen. Und das haben die gewusst und die haben es durchgezogen.
Das ist das, was man üblicherweise unter dem Begriff Apparatschik subsumiert. Ja.
Und
also jemand, der ganz genau weiß, welche Funktion er erfüllt und dann auch im Stile eines Untertanen, Thomas Mann, dann halt das auch genauso macht, ja, also dann den Untertan spielt.
Ja.
Ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht, die fand ich einfach, ich gehe die jetzt mal durch, weil wir auch schon ein bisschen länger im Gespräch sind,
ja.
Weil ich einfach wichtig fand. Sie haben gesagt, dass man ja auch strafbare Handlungen machen konnte, indem man einfach nur das gemacht hat, was ein normaler Bürger vielleicht machen würde. Man hat Zeitungsartikel gesammelt und zwar nicht von den bösen imperialistischen Westmedien, also Spiegel und Zeit und was auch immer, sondern aus DDR-Medien, also zum Beispiel das Neue Deutschland oder was auch immer. Dann konnte das sein, dass das Zeitungs Sammeln illegal war. Erklären Sie das bitte mal.
Ich glaube, dass, um das zu verstehen, was in der DDR diesbezüglich passiert ist, dass die Perspektive gewechselt werden muss. Wir sind ja, ich sage schon wir, und es trifft eigentlich gar nicht zu, wir sind ja unterschiedlich sozialisiert worden, aber ich lebe lange genug in der Bundesrepublik Deutschland, um eine Vorstellung von der Rolle des Rechts zu haben. Eigentlich. Dass diese westliche Vorstellung von Recht hat nichts zu tun, was in der DDR Recht bedeutete. Wiederum, ich verzichte auf jede Belehrung in Sachen Marxismus-Leninismus. Karl Marx sagt, der Staat ist das Machtinstrument der herrschenden Klasse. Der Staat, das umfasst auch das Rechtssystem. Das Rechtssystem in der DDR, in einem totalitären System, das auf diese Weise Ideologie geleitet ist, dient ausschließlich der Machtsicherung. Es geht also gar nicht so sehr darum, das, was da ist, irgendwie so zu biegen, möglichst viele Leute ins Gefängnis zu sperren oder irgendwas. Darum geht das gar nicht. Sondern justizförmig zu handeln, also jemanden in Untersuchungshaft zu nehmen, ihn zum Beschuldigten zu machen, am Ende anzuklagen, verurteilen zu lassen und dann ins Gefängnis zu schicken, ist nur eine Möglichkeit gewesen, Macht durchzusetzen. Es gab viele andere Möglichkeiten noch. Und welche dieser Möglichkeiten genutzt wurde, entschied das Ministerium für Staatssicherheit. Möchte ich sagen, am Anfang ist das Bedürfnis, die Macht zu sichern und dann denkt man darüber nach, welches Mittel wählen wir und im konkreten Fall sagt man, Mensch, verrückte Sache, bei der Hausdurchsuchung haben wir bei dem ausgeschnittene Artikel aus DDR-Zeitungen gefunden, das ist prima, das ist eine Nachrichtensammlung im strafrechtlichen Sinne, der hat Nachrichten gesammelt, was will er mit diesen Nachrichten? Vielleicht will er sie dazu benutzen, um unseren Staat unmöglich zu machen. Oder vielleicht will er diese gesammelten Informationen weitergeben an Institutionen in der BRD, um das Ansehen der DDR dort zu schädigen oder gar dortige Geheimdienste zu unterstützen in ihrer Arbeit gegen die Deutsche Demokratische Republik. Das muss man dann noch rauskriegen. Aber das ist natürlich staatsfeindlich, Informationen auf diese Weise zu sammeln. Damit konnte man vor Gericht gestellt werden. Das ist eine spannende Abendlektüre. Ich empfehle das jedem.
Aber das ist wieder eine Parallele zu dem, was wir vorhin hatten. Das heißt, es kommt nicht darauf an, was sie machen. Also das Ausschneiden von Zeitungsartikeln ist ja wohl vollkommen im legalen Bereich. Vor allen Dingen, wenn es auch noch die Medien sind, die da staatstragend sind. Ja. Dann ist die Frage, Was denkt sich denn der Ermittlungsbeamte oder der Stasi-Offizier, was ich damit vorhabe? Und wenn er mir auch noch irgendwelche Kommentare entlocken kann beim Verhör, die in eine Richtung gehen von Delegitimierung des Staates, jetzt sind wir nämlich schon bei dem Stichwort, oder von Hetze gegen den Staat, und da sehen wir auch eine Parallele zu dem, was wir heute haben und was damals war, dann ist es auf einmal illegal. Das heißt also, sind wir hier in einer Situation, wo wir einen Wiedergänger haben? Also wir haben jetzt Gesetze neu geschaffen innerhalb der letzten Jahre in der Bundesrepublik, die eigentlich inhaltlich exakt dasselbe sind, was wir damals in der DDR gesehen haben. Ja. Das heißt also, es geht um Machtsicherung.
Ja.
Dann wird den Bürgern ein Schauspiel vorgespielt, dass es angeblich um unsere Demokratie ginge. Unsere Demokratie, ich finde das Wort auch total genial. Also das Wort Demokratie mit einem besitzanzeigenden Fürwort finde ich super. Das ist also unsere Demokratie.
Ich habe das auch schon gesagt. Ja, also, Demokratie verträgt kein Possessivpronomen.
Genau. Also Klammer auf TM dahinter, ja. Trademark, ne? Unsere Demokratie. Ja. Und es ist dieser Machtanspruch, wie soll man das nennen, das ist ja schon narzisstisch, ja. Also zu behaupten, man selber hat die Weisheit gepachtet, die anderen aber nicht. Und also wenn jetzt jemand, zuletzt wurde auch noch jemand an der Ausreise gehindert, weil das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland beschädigen könnte. Ja. Also da dachte ich mir so, also Nachtigall, ich hör dir trapsen, wann kommen die nächsten Mauerschützen? Ja, also.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, es kommt gar nicht so sehr auf das Konkrete an. Es kommt auf die Wirkung an. Mao Zedong sagt, bestrafe einen, erziehe 100. Das heißt, da, ich weiß nicht, ich glaube, 8 sind das gewesen, 8 Leute davon abzuhalten, zum Remigrationsgipfel nach Mailand zu fliegen, mein Gott, da ändere ich nichts dran. Und das sind Leute, das Konkrete ist egal. Aber die Botschaft, die davon ausgeht, ist, wenn es uns passt, dann verlasst ihr diese Bundesrepublik Deutschland nicht mehr. Ganz bestimmt nicht. Und das ist eine Botschaft, die alle erreicht. Ich glaube, wir werden das neu denken müssen. Und hier werden wir es tatsächlich in diesem Sinne denken müssen, wie wir es gelernt haben in der Beschäftigung mit einem totalitären System wie in der DDR. Es kommt nicht mehr darauf an, was konkret getan wird, sondern wichtig sind die konkreten Bedürfnisse der Mächtigen. Und sie denken darüber nach, was sie tun müssen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn sie ein Machtdefizit spüren, wenn sie die Notwendigkeit spüren, disziplinierend auf Menschen einwirken zu müssen, dann stellen sie sich die Frage, wie machen wir das? Wir können die einsperren. Wir können aber auch was ganz anderes machen. Wir können sie unmöglich machen. Wir können ihnen ihre soziale Existenz rauben. Aber unter fadenscheinigen Begründungen jemanden vor Gericht zu stellen, ist auch nicht schlecht. Viele Leute haben Angst davor, ins Gefängnis zu kommen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist etwas, woran mir wirklich liegt. Ideologie wird niemals geglaubt. Wir dürfen uns nicht auf dieses Spiel einlassen, zu glauben, die Grünen wollten die Natur schützen. Das wollen sie nicht.
Nein,
das ist Lüge.
Genau.
Diese Partei ist natürlich gekapert worden von Berufskommunisten. Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Das heißt, die Gremien dieser Partei werden seit vielen Jahren beherrscht von Leuten, die Karriere gemacht hatten im kommunistischen Bund Westdeutschlands, in der KPdML und so weiter. Das ist die Fortsetzung ihres privaten Klassenkampfes mit grünen Mitteln. Und wenn Sie mir diese Randbemerkung erlauben, weil Sie das schöne Wort von unserer Demokratie benutzt haben, ich habe einen eigenen Aphorismus gewandelt hinzu der Frage, was ist der Unterschied zwischen unserer Demokratie und Demokratie? Das ist der Unterschied zwischen einem normalen und einem elektrischen Stuhl. Das ist das Problem. Wir dürfen auf diese Leimruten. Wissen Sie, das ist total lustig. Die Grünen erzählen uns, Kohlendioxid ist tödlich. Wir werden sterben, wir werden alle verglühen. Da sagt man, okay Leute, Wenn das so ist, wenn es eine solch tödliche Gefahr ist, lasst uns die Atomkraftwerke wieder aufmachen. CO2-freie Stromversorgung, super Sache. Dann retten wir wenigstens jetzt unsere Haut. Ah nein. Sag mal, okay, dann lasst uns das CO2 aus den Rauchanlagen gewinnen, die heute mit Kohle betrieben werden. Nein, das müssen wir per Gesetz verbieten. Das ist Technik von gestern. Dann heißt die Frage, ja, wie gefährlich ist denn CO2 denn, wenn ihr die einfachsten Maßnahmen zu seiner Vermeidung nicht nutzen wollt? Offensichtlich belügt ihr mich. Aber das zieht sich quer durch die Parteien. Die Grünen sind mir jetzt gerade eingefallen.
Also das gilt für alle. Das hätte ja auch noch ein schönes Beispiel, das wäre wahrscheinlich demnächst auch illegal, dass wenn man auf alte Lexika hinweist und sagt, oh Moment, früher war das CO2, also 1820 oder 1885, war das CO2 schon genauso hoch, wie es heute ist. Was erzählt ihr uns denn, wie hoch das CO2 damals gewesen ist? Das ist dann wahrscheinlich demnächst auch strafbar.
Selbstverständlich.
Weil man den Staat delegitimieren will. Und damit sind, also das Problem ist, wir müssen uns wirklich nochmal unterhalten, weil wir haben noch viele Punkte, die offen sind, aber ich gucke auf die Uhr und ich sehe, die Zeit ist weit vorangeschritten.
Objektivismus hätte man das genannt, diese Geschichte mit dem Lexikon. Es ist vollkommen egal, wie der CO2-Gehalt 1820 gewesen ist. Wollen Sie etwa tatsächlich die von mehr als 90% aller Wissenschaftler bestätigte, menschengemachte Klimakatastrophe in Frage zu stellen. Das ist so argumentiert.
Ja, das möchte ich, weil abgesehen davon waren es nicht über 90%, sondern 0,56%, um das mal genau auf den Punkt zu bringen, schon wieder objektivistisch. Ja, genau. Also man bringt PR-Studien raus, also Studien in Anführungsstrichen, und also macht dann PR und auf Basis dieser PR argumentiert man dann und behauptet schlechterdings, das wäre Wissenschaft, ja. Okay, es tut mir leid. Also wir müssen das an dieser Stelle abbrechen, ansonsten sind wir noch viel länger unterwegs. Ich würde vorschlagen, wir machen noch ein zweites Gespräch, weil wir haben noch so viele Punkte offen. Ich habe noch eine ganz lange Liste, alleine von unserem kurzen Vorgespräch, was wir dazu geführt haben. Ich glaube, da kommt noch viel mehr. Herr Drieselmann, ich verabschiede mich von Ihnen. Vielen, vielen Dank erstmal für das Interview heute. Und ich hoffe darauf, dass wir nochmal zueinander finden und dass wir das nochmal weiter fortführen können, weil es war sehr, sehr interessant. Ich hoffe, das hat auch den Zuschauern ein bisschen was mitgegeben.
Ich mache einen Vorschlag. Der heißt... ob wir ein zweites Gespräch machen in dieser Form, das heißt nicht, dass wir nicht bei telefonieren können und so weiter, sowieso, aber ob wir ein zweites Gespräch dieser Form machen, machen wir abhängig von den Reaktionen der Zuschauer.
Die werden da sein.
Wenn die in die Kommentare reinschreiben, das war ziemlich interessant und davon will ich mehr und redet doch mal darüber oder über jenes und was Drittes, dann sagen wir, okay, wir folgen den Wünschen der Zuschauer und machen Drieselmann auf Apolut Reloaded.
Okay. Machen wir.
Ich freue mich jedenfalls drauf.
Wie Matrix Reloaded. Okay, genau. Das machen wir so. Herr Drieselmann, vielen, vielen Dank.
Nichts zu danken.
So, dann wende ich mich damit an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, also wenn Sie mir helfen wollen, dass wir nochmal zu einem zweiten Gespräch mit Herrn Drieselmann kommen, dann machen Sie Folgendes. Sagen Sie Ihren Nachbarn, es gibt dieses Gespräch auf apolut.net mit einem Herrn Jörg Drieselmann, der ehemals Leiter des Stasi-Museums in Berlin war. Und vielleicht gefällt es ja dem Nachbarn und er erzählt es weiter. Ja, und denn nur so kommen wir überhaupt dazu, dass wir in eine größere Breite kommen, weil wir müssen auf dem analogen Weg das machen, weil die digitalen Medien uns so langsam hier richtig sperren, kann man sagen, weil Apolut wird geschnitten, zum Beispiel auf YouTube, dort können wir unsere Videos nicht mehr veröffentlichen. Wir sind froh darüber, wenn das andere Leute machen. Sie können das Video hier nehmen, lassen Sie es so, wie es ist, laden Sie es auf Ihren Kanal hoch, legen Sie einen Link dazu und sagen, dieses Video in der Originalquelle ist auf apolut.net zu sehen. Dann können Sie es einfach so hochladen, aber darauf sind wir angewiesen, weil wir sonst die Reichweite nicht mehr erzielen auf YouTube. Ja, was finden Sie noch auf apolut.net? Dort können Sie sehen, wo wir in den sozialen Medien aktiv sind, zum Beispiel auf Twitter, Getter oder Twitter heißt ja neuerdings X oder halt auch Telegram. Und Sie können auch dort unsere Spendeninformationen sehen. Wenn Sie meinen, das ist der ein oder andere Euro wert, diese Sendung hier, dann bitte überweisen Sie uns etwas. Informationen dazu finden Sie auf apolut.net. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.